Wir reden heute im Podcast über die Schweizer Startup-Szene und klären die Vor- und Nachteile, mit denen die Branche zu kämpfen hat. Allen voran schauen wir auf das Zürcher Startup Ava, das mit einem Fruchtbarkeitstracker den Kinderwunsch revolutionieren wollte und schließlich scheiterte, obwohl Ava mehrfach zum Schweizer Startup des Jahres gewählt wurde und mehr als 50 Millionen Dollar Investorengeld eingesammelt hatte. Dazu rede ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten Stefan Meyer, der zu Ava ein Buch geschrieben hat. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr handelt Zeitung Insights. Hallo Stefan.
Hallo Tim.
Stefan, du beschäftigst dich seit Jahren ja schon mit der Schweizer Startup-Szene. Warum hast du dich denn jetzt entschieden, gerade Ava als Beispiel für dein Buch zu nutzen, wo du die Höhen und Tiefen der Schweizer Startup-Szene beschreibst?
Ich verfolge die Geschichte von Ava schon seit über 10 Jahren. Also als ich als Wirtschaftsjournalist angefangen habe, gab es dieses Startup schon. Ich habe es in San Francisco besucht in den Anfängen. Ich habe die Co-Gründerin Lea Vonbitter über viele Jahre immer wieder verfolgt. Und diese Story hat mich nie losgelassen. Erstens, weil sie sehr prominent war. Es war ja, wie du es erwähnt hast, mehrmals Startup des Jahres. Es war eines der erfolgreichsten Startups. Ich habe ja auch im Untertitel geschrieben, es ist die größte Schweizer Startup-Hoffnung, dieses Unternehmen. Und am Ende des Tages ist dieses Startup aber gescheitert. Und das Scheitern war für mich wie ein Krimi, als ich das rausgefunden habe in der Recherche, wie das ablief. Vieles habe ich im Buch erstmals auch aufgezeigt. Und ja, ich muss sagen, diese Story lässt mich nicht los.
Ich merke schon. Aber lass uns da in Ruhe einsteigen. Spannender als jeder Krimi. Ich habe das Buch hier vor mir liegen. Die Kindermacher von Stefan Meyer, Aufstieg und Fall der größten Schweizer Startup-Hoffnung Ava. Wann kommt's raus?
1. September.
1. September, gut. Wunderbar. Und nicht jeder kennt Ava und seine Geschichte genau. Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt. Also was war das Versprechen und was ist schiefgelaufen?
Ava hat ein Fruchtbarkeitsarmband hergestellt, mit dem es versprochen hat, dass Frauen praktisch die Zeiten feststellen können, in denen die Chance, dass sie ein Baby empfangen können, sozusagen am höchsten ist. Mhm. Diese Idee ist ja eigentlich extrem spannend.
Gab es das vorher nicht sowas?
Es gab viele, sage ich mal, diese alten Methoden, wo Leute in Excel-Files praktisch Dinge notiert haben, wo man Schleim analysiert hat. Also da gab es viele Methoden, die teilweise hunderte von Jahren alt sind. Ava kam hier mit einer neuen Lösung, digital,
mit einem Gadget,
KI getrieben, und das hat für Begeisterung gesorgt, muss man sagen. Es hat auch extrem viele Frauen überzeugt. Es hat sich ja viele tausend Mal verkauft, war überhaupt nicht billig. Es hat 260 Franken.
Also ein so ein Gerät hat 260 Franken gekostet.
250, 260, okay. Genau. Und die Euphorie war riesig. Investoren haben über 50 Millionen Franken investiert. Es waren Investoren, die renommiertesten Investoren, würde ich sagen, die es gibt. Und dieses Startup hatte ein Gesicht, eine Gründerin, Lea Vonbitter, die erst so etwas wurde wie zu einem Superstar der Schweizer Startup-Szene.
Und Lea Vonbitter war so der wichtigste Kopf hinter dem Startup, oder wer sind die Köpfe dahinter gewesen?
Gegründet wurde das Unternehmen ja von Pascal König, Philipp Tholen und Peter Stein. Lea kam etwas später hinzu, hat sich dann in die Firma eingekauft, wurde dann Co-Gründerin. Und sie, ich glaube aber, dass sie für das Unternehmen ganz eine entscheidende Rolle gespielt hat, weil sie eben in der Lage war, die Idee, die Vision wirklich in die Öffentlichkeit zu tragen. Mhm. Und sie ist eine extrem, sage ich mal, sie ist extrem geschickt im Umgang mit Medien. Sie kommt gut rüber, sie ist smart und sie hat wirklich einen Typus verkörpert. Schweizer Gründerin, Superstar, zieht Millionen der Investoren an. Also die Story war fast zu gut, um wahr zu sein.
Spannender als jeder Krimi, hast du gerade schon erwähnt. Es steht auch nochmal groß hier in einem gelben Button auf dem Buch drauf. Was hat dich jetzt ganz vielleicht in kurzen Sätzen konkret an dieser Geschichte interessiert? Weil ich habe es ja erwähnt, du hast schon über viele Jahre auch über verschiedene Startups geschrieben und berichtet und viele Startup-Gründerinnen und Gründer auch kennengelernt. Hat dich besonders gereizt, weil dieses gescheitert ist oder warum? Was war der Grund?
Tatsächlich spielt das Scheitern eine ganz wichtige Rolle auch in diesem Buch, weil das Startup man kann sagen, es wurde auch ein bisschen gehypt von den Medien.
Allerdings, wir haben viel darüber berichtet.
Ich selber habe viel über dieses Startup geschrieben. Als dann die Pleite kam, als die Übernahme kam, die ja ein Notverkauf war, wurde es sehr schnell sehr still um diese Firma. Auch Lea von Bitter hat sich über viele Jahre nicht mehr geäußert. Es liefen dann auch ziemlich viele Dinge ab im Hintergrund, die ich im Buch beschreibe, von nicht bezahlten Salären, von Betreibungen, von Rechtsstreitigkeiten, von Streit unter den Investoren, die auch nicht so schön waren. Also das Startup hatte wirklich auch eine Nachgeschichte. Ich glaube aber, dass das auch ein bisschen typisch ist für die Schweizer Startup-Szene im Sinne von, wenn man scheitert, verschwindet man am besten so schnell wie möglich von der Bildfläche und darf nie wieder drüber sprechen.
Ja.
Und mit diesem Buch.
Anders als beispielsweise in anderen Ländern. In Amerika,
genau,
beispielsweise. Aber lass uns über das, was das für die Schweizer Szene bedeutet, ein bisschen später sprechen. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil nicht jeder hat die Aber-Geschichte vielleicht verfolgt von unseren Zuhörern und Zuhörern. Woran ist jetzt Aber konkret gescheitert? Welches Versprechen konnten Sie nicht einlösen? Hat das Gadget nicht funktioniert oder?
Ich glaube, es war eine Vielzahl von Gründen. Einerseits war die Strategie teilweise nicht hundertprozentig klar. Sollte es ein Lifestyle-Gadget sein, dieses Armband, oder ein richtiges MedTech-Produkt? Also Sie hatten ja auch die Zertifizierung aus Amerika. Das heißt, da gab es immer so ein bisschen eine Balance und man konnte sich nicht so richtig entscheiden.
Das war nicht nur ein Schweizer Startup, sondern ein international tätiges Unternehmen, oder?
Absolut. Also es gab den Standort in San Francisco. Der amerikanische Markt war immer entscheidend für dieses Unternehmen. Dann, sag ich mal, eine Ebene darunter war natürlich, unter den Investoren gab es auch keine Einigkeit. Es gab eine riesige Zahl von Investoren in diesem Startup. Die Strategie-Calls, die da liefen, die ich auch im Buch beschreibe, die waren teilweise sehr hitzig mit gegenseitigen Drohungen, weil es eben keine Klarheit gibt, in welche Richtung man gehen möchte. Und es wurde sehr lange Zeit auch extrem viel für Marketing ausgegeben und diese Marketingkosten waren mit den Einnahmen, die durch den Verkauf des Bracelets erzielt wurden, ist sich nicht mehr ausgegangen.
Und das heißt, Stand jetzt, also die weitergeführt, das Projekt von einer anderen Firma, oder ist es wirklich?
Das Startup wurde übernommen von einem amerikanischen Investor. Auch die Geschichte ist sehr spannend, weil teilweise das Armband noch verkauft wurde. Manchmal wurde es nicht ausgeliefert. Momentan ist es nicht mehr bestellbar. Erst vor einem halben Jahr gab es einen großen Daten-Blackout, weil der neue Eigentümer die Cloud-Rechnungen nicht bezahlt hat. Das heißt, Frauen hatten keinen Zugriff mehr auf ihre Daten. Und die Story ist endlos ongoing. Momentan ist es sehr ruhig geworden. Aber beispielsweise Lea von Bitter, die ja seit 3 Jahren nichts mehr mit diesem Unternehmen zu tun hat, erhält immer noch auf LinkedIn Nachrichten, wo Leute fragen, wie sieht's jetzt aus? Wo ist mein Bracelet? Wo sind meine Daten?
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Sag mal, ist denn, du hast gerade schon ein bisschen angetönt, ist das denn der Fall aber typisch, warum auch so viele Tech-Startups zwar mit großen Visionen starten, aber dann vielleicht auch nicht erfolgreich sind? Ich meine, am Ende Startups, da gehört natürlich Erfolg und Scheitern eng zusammen. Also es ist natürlich völlig klar, dass nicht jedes Startup zum Facebook, zum Meta, zum Google wird.
Absolut. Ich meine, Ava, das Scheitern von Ava, damit reiht sich das Startup ja in die große Mehrheit der Startups ein. Die meisten Startups scheitern, das wissen wir. Ich glaube aber, dass diese Story in dem Sinne spannend ist, weil hier bei diesem Startup vieles in der Öffentlichkeit passiert ist. In den allermeisten Startups, die steigen auf und verschwinden ohne jedes Aufsehen. Es gibt am Ende vielleicht noch einen LinkedIn-Post vom Founder, der dann sagt, es hat leider nicht geklappt und tschüss. Das war bei Lava nicht möglich, weil so viele Leute dort zugeschaut haben.
Du sagst,
haben.
In Amerika wäre das wahrscheinlich eine Auszeichnung, dann starten wir das nächste. In der Schweiz sagt man, ein LinkedIn-Post und dann ist lieber Schluss.
Genau, in Amerika ist es ja teilweise eine Voraussetzung, dass man schon Erfahrung
mit Firmen
gesammelt
hat. Ja, genau.
Und hier ist es wirklich ein Kulturthema? Darüber sprechen wir ja schon seit vielen Jahren, dass wir das irgendwie nicht hinkriegen, dieses Scheitern zu normalisieren in der Schweizer Startup-Szene. Und ich glaube, vielleicht kann dieses Buch helfen, mehr Leute dazu ermuntern, auch über ihre Fails offener zu reden.
Wie war denn die Zusammenarbeit mit ABBA-CEO oder der damaligen Chefin des Unternehmens Lea von Bida? Welchen Beitrag hat sie für das Buch geleistet?
Ich habe immer versucht, den Kontakt zu halten, auch nach ihrem Ausstieg. Ihre erste Antwort, als ich vorschlug, ein Buch zu schreiben über diese Story, war ein klares Nein. Mhm. Auf keinen Fall. Da ist zu viel Schuld im Spiel, zu viel Scham im Spiel. Ich habe weiter recherchiert, habe mit Leuten gesprochen und irgendwann hat sie gesagt, eigentlich geht es darum, dass wir offener über diese Dinge sprechen, dass wir dadurch auch ein bisschen resilienter werden. Und sie hat mir Türen geöffnet. Sie ist aber nicht die einzige Protagonistin dieses Buches. Es gibt 12 weitere.
Nicht die einzige Quelle.
Nicht die einzige Quelle. Es gibt viele weitere Protagonisten, die sprechen. Teilweise auch sehr, nicht alle haben die gleiche Erinnerung, sage ich mal, an diese Story. Und die Recherche war sehr lang. Ich glaube, es waren knapp 2 Jahre mit Ups and Downs. Und genau, aber es war wirklich eine sehr aufwendige Sache.
Du beschreibst ja auch, wie das Team von ABBA unter Druck geraten ist, Kompromisse bei der Produktqualität einzugehen. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Mhm. Weil das finde ich interessant, weil war auch nicht nur dann viel Licht, sondern auch viel Schatten dann, oder?
Es gab in dem Startup immer so ein bisschen einen Balanceakt zwischen dem Team in Zürich. Das waren sehr ETH-geschulte Leute. Da ging es wirklich um jede Nachkommastelle, sage ich mal. Alles musste perfekt sein. Auch dieser extreme Perfektions- und Präzisionsanspruch. Mhm. Und dann gab es das Team in San Francisco, inspiriert von diesem Silicon Valley Drive. Und im Silicon Valley wird einem jeden Tag das Paradies versprochen. Und das ist immer wieder aneinander geclasht, diese zwei Welten, Zürich, San Francisco. Das war ein Konflikt, der sich durchgezogen hat über eine ganz lange Zeit. Und da war oft die Frage, wie viel verspricht man mit dem Produkt, ohne dass man zu viel verspricht? Und ist es überhaupt schlimm, zu viel zu versprechen? Ich glaube, wenn wir die Versprechen von Startups heute anschauen, die allermeisten sind ein bisschen over the top. Und die werden auch dazu gedrängt, nicht? Investoren wollen das absolut beste Produkt und sind auch bereit, viele Versprechungen zu schlucken.
Was kann man denn als Gründer oder als Gründerin oder Investor aus dieser Geschichte von ABBA lernen?
Ich glaube, unendlos viel. Ich will nur 2 Punkte erwähnen. Schau dir genau an, wer in dein Startup investiert. Ich glaube, dieses Unternehmen hatte teilweise wirklich ein Problem, dass zu viele Investoren da waren. Am Ende waren es ja über 90, dass die Investoren nicht...
Gut, 59 Millionen müssen zusammenkommen.
Ja, aber dieses Startup hatte eher das gegenteilige Problem, dass sie mehr Investoreninteresse hatten, als sie wirklich, sag ich mal, Geld ausgeben konnten. Also okay. Es wollte wirklich jeder in dieses Startup rein.
Also die Idee war gut.
Die Idee ist immer noch bestechend in gewisser Weise. Das Problem ist, inzwischen hat Apple, haben viele andere Startups, sind da natürlich draufgesprungen. Mhm. ABBA hat auch mit vielen Innovationen die Basis gelegt für das, was danach kam, für Startups, die davon profitiert haben. Das geht ja auch oft vergessen. Das Startup ist gescheitert, hat aber für einige andere den Weg bereitet. Mhm. Und wenn ich eine Empfehlung habe für Gründer, wirklich schaut und Gründerinnen, schaut euch eure Investoren an, schaut, dass es eine klare Strategie gibt, die aligned ist. Nichts ist schlimmer, vor allem in Krisenmomenten, wenn es keine Einigkeit unter Investoren gibt.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Wenn wir schon bei Learnings sind, lass uns den Blick ein bisschen noch weiten. Was sagt der Fall ABBA über die Mechanismen in der, ja, vor allem Schweizer Startup-Welt, vielleicht aber auch generell aus?
Ich glaube, es zeigt viele Probleme auf, die in der Schweizer Startup-Welt im Speziellen da sind. Einer beispielsweise ist, dass für das ganz große Scaling, also wenn man dann wirklich riesige Runden macht, findet man in der Schweiz das Geld nicht. Und man muss nach Amerika, auch in Europa ist es ganz schwierig. Die allermeisten Schweizer Startups spitzen ja darauf, dass sie von einem amerikanischen Investor übernommen werden. Was natürlich auch schwierig ist, wenn wir dieses Geld im Land nicht mobilisieren können. Deswegen ist es in der Schweiz nicht so schwierig, ein paar Millionen zu finden. für ein
Unternehmen. Und die Ideen sind auch da.
Also die Ideen sind auch da. Wir haben ja endlos viele smarte
und gute Leute.
Leute von den Unis. Aber die verschwinden alle nach Amerika, wenn es um die wirklich großen Investmentrunden geht. Und hier muss die Schweiz sich ändern. Es müssen vielleicht auch Pensionskassengelder in diese Szene fließen. Es müssen größere Summen mobilisiert werden, um zu ermöglichen, dass diese Startups hier bleiben, denn sonst verschwinden sie, sobald ein Amerikaner anklopft.
Wie ist das denn mit den großen Tech-Konzernen aus den USA, die zum Beispiel stark auch vor allem in Zürich hier bei uns vor der Tür präsent sind, auch zunehmend in Sachen KI oder Artificial Intelligence oder Künstliche Intelligenz? Das belegt doch eher die Attraktivität des Schweizer Marktes. Also wir haben hier sehr, sehr große, ranghohe Namen, die nicht hier hinkommen würden, wenn wir die tollen Mitarbeiter nicht hätten hier.
Absolut, aber es zeigt eben auch ein bisschen die Problematik auf, dass die Schweiz als Forschungsstandort geschätzt wird, als Entwicklungsstandort, dass Talente natürlich aufgesaugt werden, was auch problematisch ist, weil natürlich ein junger Gründer, eine Gründerin kann bezüglich Salären nicht mit, wenn ich mir vorstelle, OpenAI eröffnet jetzt hier Büros, da kann kein Startup damit konkurrieren. Mhm. Und das zeigt natürlich die Paradoxie. Es ist großartig, dass diese Firmen hier sind. Es wird extrem viel Forschung betrieben. Die Talente sind da. Aber was fehlt, ist, dass Schweizer Gründerinnen und Gründer hier kompetitive Saläre bezahlen können, dass sie genug Geld finden und dass sie von der Schweiz aus diese Skalierung hinkriegen. Und das ist ein Riesenproblem, das teilweise auch in der öffentlichen Diskussion viel zu kurz kommt.
Was würdest du denn als Journalist, der jetzt schon diese Branche schon seit so vielen Jahren auch begleitet, vielleicht heute mit Rückschau anders machen? Du hast ja sehr, wie viel 100 Porträts hast du geschrieben über Startups? Siehst du Startups jetzt mit einem anderen Auge?
Also ich habe ja über viele Jahre einen Startup-Podcast auch moderiert und wie du es richtig erwähnt hast, es waren über 200 Gründerinnen und Gründer. Und ich muss selbstkritisch natürlich auch sagen, vielleicht waren manche Porträts, die ich geschrieben habe, etwas zu positiv, weil natürlich ein Gründer, der sich vorstellt in der Öffentlichkeit, der ist so sehr gezwungen, der kann gar nicht negative Dinge thematisieren, weil dann vielleicht sofort Investoren abspringen. Mhm. Das heißt, der Druck, unter dem Gründer und Startups sind, ist so enorm, sich immer auch ein bisschen zu überhöhen. Und wir Journalistinnen und Journalisten spielen da natürlich auch eine Rolle in diesem Hype. Und der Medienhype bei diesem Startup war ja enorm. Es waren ja nicht nur Schweizer Medien, es war von New York Times, Guardian, Times, BBC, eigentlich jeder.
Also der Hype ist ja das eine, aber wir waren auch stolz, dass wir jemanden haben hier in der Schweiz,
genau,
der das Thema vorantreibt und augenscheinlich ja auch Erfolg damit hat.
Der Hype ist extrem spannend bei diesem Startup, den erleben ja die allermeisten Jungunternehmen nicht. Es gab hier ja wirklich ein Medieninteresse, was es auch nachher nie mehr gab. Also ich habe das auch nachgecheckt in der Schweizer Mediendatenbank. Keine Gründerin wurde so oft erwähnt in den Schweizer Medien wie Lea Vonbitter. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, warum war das so? Und meine These ist, Lea Vonbitter war eine Art Projektionsfläche für die Wünsche dieses ganzen Landes, weil alle sich gewünscht hatten, wir sind jetzt das kleine Silicon Valley, wir haben unsere Gründerin, wir haben den Star dieser Szene. Und dann haben viele bei diesem Hype mitgemacht. Ich auch, muss ich selbstkritisch sagen. Und in diesem Buch versuche ich natürlich ein bisschen rückblickend auch die Realität zu zeigen, wie es wirklich war. Und die Realität für viele Startups ist knallhart.
Stefan, danke dir für deine Insights. Wie gesagt, das Buch Die Kindermacher von dir, Stefan Meyer, gibt's zum Aufstieg und Fall des größten Schweizer Startups oder der Hoffnung sozusagen von AVA. Und das ja sehr viel Geld auch dann eingesammelt hat und dann am Ende doch nicht erfolgreich war. Danke dir für deine Insights. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal. Man kann uns schreiben an podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt. Und wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bis zum nächsten Mal. Und Stefan sagt zum Schluss nochmal, am 1. September gibt es dein Buch.
Genau, ab 1. September. Vielen Dank dir für die Einladung.
Ja, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.